SRF 2 Kultur.
Seine Nachbarn oder seine Nachbarin kann man sich in den seltensten Fällen aussuchen. Vielleicht zählen Sie zu den Glücklichen, die mit ihren Nachbarn in friedlichem Einvernehmen leben. Es gibt aber auch Nachbarn, die man wohl niemandem wünschen würde, wohl auch dem ärgsten Feind nicht. Etwa denjenigen Nachbarn, welcher der heute 89-jährige deutsch-britische Historiker Edgar Feuchtwanger in seiner Jugend in München hatte. Die jüdische Familie Feuchtwanger wohnte bis kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 1939 am Prinzregentenplatz im Haus neben Adolf Hitler. Edgar Feuchtwanger ist der Neffe des Schriftstellers Leon Feuchtwanger und lebt heute in der Nähe von London. Nun hat Edgar Feuchtwanger zusammen mit dem französischen Journalisten Bertil Scali ein Buch geschrieben über die Zeit ab 1929, als er mehrere Jahre Tür an Türe mit Hitler lebte. Als Hitler unser Nachbar war, ist der Titel des Buches, und Edgar Feuchtwanger ist heute unser Gast in Reflexe hier auf SRF 2 Kultur. Mein Name ist Felix Münger. Edgar Feuchtwanger, was löst das heute bei Ihnen für Gefühle aus, wenn Sie daran denken, dass 1929, Sie waren damals gerade 5-jährig, der Mann zu Ihrem Nachbarn wurde, der sich dann zu einem der fürchterlichsten Diktatoren der Geschichte entwickeln sollte?
Ich finde, es liegt etwas Paradoxes daran, nicht wahr? Denn wenn er gewusst hätte, dass ich und mein Vater, also die Verwandten von Leon Feuchtwanger, den er ja hasste, denn Leon hat sich ja lustig über ihn gemacht, das hat ihn wahnsinnig geärgert. Und wenn er gewusst hätte, dass der kleine Bub, der ihm auf der Straße begegnet, wenn er aus seiner Haustür rauskommt, dass ich das bin, dann wäre ich nicht da, sicher nicht.
Es war 1929 in unmittelbarer Nähe Ihrer Familie am Prinzregentenplatz in München, wo Hitler seine Wohnung bezogen hatte. Was sind denn Ihre frühesten Erinnerungen an diesen Nachbarn?
Das Erste, das ich gehört habe, dass er da ist, war, als mal meine Mutter sagte, wir haben heute nicht viel Milch, denn der Milchmann hat gesagt, er musste mehr Flaschen an Hitlers Wohnung lassen. Dass sie das gesagt hat, kann ich mich deutlich erinnern.
In Ihrem Buch, Edgar Feuchtwanger, beschreiben Sie Hitler als anonyme, irgendwie auch geheimnisvolle Gestalt. Hören wir einmal einen kurzen Ausschnitt, wo Sie beschreiben, wie Sie als kleiner Knabe von Ihrem Zimmer aus zu Hitlers Haus schauen, wo neuerdings jetzt ein Wachmann davor steht. Es liest Vincent Leitersdorf.
Ich verhalte mich ganz still und beobachte den Wachmann vom Fenster meines Zimmers aus. Es ist lustig, die Leute grüßen ihn oft, indem sie den Arm in die Luft heben, wenn sie an ihm vorbeigehen, und er antwortet ihnen mit einem Handzeichen. Ich sah die Silhouette von Adolf Hitler am Fenster. Er wirkte ganz klein. Er sah irgendwohin in die Ferne. Etwas später steht er vor uns, unten vor seinem Haus. Ich sehe, dass er sich ein bisschen geschnitten hat beim Rasieren, was meinem Vater auch manchmal passiert. Er hat blaue Augen. Das wusste ich nicht. Man sieht es nicht auf den Fotografien. Ich dachte, sie seien ganz schwarz. Noch nie habe ich ihn so aus der Nähe gesehen. Er hat Haare in der Nase und auch ein paar in den Ohren. Von nahem sieht er kleiner aus. Er sieht mich an. Ich sollte den Blick senken, aber ich kann nicht. Ich starre ihn an. Sollte ich ihn anlächeln? Ich bin immerhin sein Nachbar. Erkennt er mich wieder? Weiß er, dass ich ihn von meinem Zimmer aus beobachte? Kann er zu uns hereinschauen? Sieht er zu, wie wir abends am Wohnzimmertisch essen? Weiß er, dass ich Jude bin?
Das war ein Ausschnitt aus Edgar Feuchtwangers neuem Buch »Als Hitler unser Nachbar war«. Edgar Feuchtwanger, Sie schildern Hitler mit dem Blick des naiven und verwunderten 5-jährigen Knaben. Sie haben ihn ganz offensichtlich als etwas sonderbaren Nachbarn wahrgenommen. Haben Sie eigentlich auch mal mit ihm gesprochen?
Nein, gesprochen habe ich nie mit ihm. Nein, nein. Das wäre ja kaum möglich gewesen. Und etwas später, als er schon der große Führer war, der die Welt umgedreht hat, dann war es immer so, dass man durfte gar nicht mehr an seiner Tür vorbeigehen. Man musste auf der gegenüberliegenden Seite der Straße bleiben und man hat gesehen, er ist da, denn da waren die drei langen schwarzen Mercedes-Autos geparkt vor dem Haus, die man ja oft in Wochenschauen und Filmen sieht. Manchmal bin ich natürlich stehen geblieben auf der gegenüberliegenden Seite, um zu sehen, kommt er jetzt raus, und wir haben oft rauskommen sehen. Also das war so, da kamen zuerst die Chauffeure von den drei Mercedes-Autos und haben die Motoren angelassen. Und dann kamen seine SS-Leibwächter, also die Schwarzhemden, und die haben sich in die drei Autos verteilt. Und dann kam er raus, hat so kurz gegrüßt. Er hat ja meistens nicht gegrüßt mit dem Arm ausgestreckt, sondern nur mit dem Arm so ein bisschen gehoben. Und die ganze Sache ist davongerast.
Wie oft war denn Hitler nach der Machtergreifung 1933 überhaupt noch in München? Er residierte dann ja in Berlin und war oft auf dem Obersalzberg im Südosten von Bayern.
Er war immer in München. Ich würde sagen, jedes Wochenende. Er kam von Berlin oder anderen Städten aus Deutschland, wo er sich gezeigt hat, nach München rein, blieb vielleicht ein paar Stunden, ging in sein favorite Restaurant, die Osteria oder das Braune Haus, weiß Gott wohin. Und dann fuhr er weiter nach Berchtesgaden.
Der Obersalzberg eben in Bayern, wo Hitler viele Tage zu verbringen pflegte. Sie schildern Hitler als Nachbarn durch die Augen des kleinen Knaben, der überhaupt noch nicht politisiert ist. Aber irgendwie wurde Ihnen dann im Laufe der Zeit klar, dass dieser Nachbar böse sein muss. Wie geschah dies?
Naja, also ich würde sagen, das habe ich schon mitgekriegt vor 1933. Also vielleicht, wie ich schon 6, 7 Jahre alt war. Denn über vieles, über das ein heutiger Bub in dem Alter Bescheid weiß, wusste ich nichts. Aber über Hitler wusste ich schon was, denn darüber wurde ja immerzu gesprochen. Und ich wusste, der ist gefährlich für uns. Das wusste ich schon.
Wie hat man denn damals bei Ihnen zu Hause gesprochen? Ihr Vater war Verleger, hatte Kontakte zu Intellektuellen. Menschen wie Karl Schmidt, Thomas Mann, natürlich Ihr Onkel Leon Feuchtwanger, gingen bei Ihnen ein und aus. Wie hat man damals über Hitler gesprochen, also noch bevor er jetzt die Macht ergriffen hat, Ende Januar 1933?
Also man wusste natürlich, die Sache ist sehr gefährlich, aber man hat sie unterschätzt. Man hat gemeint, das geht vielleicht wieder weg, diese große Bewegung, die er zusammengetrommelt hat, geht so schnell wieder auseinander, wie sie zusammengekommen ist. Und dafür gab es ja auch Anzeichen. Und selbst nachdem er dann an der Macht war und sich zusehends sehr unangenehm bemerkbar machte, hat man immer noch nicht gesehen, wie radikal er ist. Also das hat lange gedauert, bis man das gesehen hat.
Die Begegnungen, Beobachtungen um Hitler sind eigentlich so etwas wie der rote Faden des Buches. Das Buch liest sich vielmehr als eine Chronik der Geschehnisse, als die Nazis im Deutschland der 30er Jahre die Diktatur errichteten und dann eben, Sie haben es bereits angedeutet, mehr und mehr auch die Juden verfolgten mit immer brutaleren Methoden. Das Buch liest sich als Dokument dieses rassistischen Wahns der Nazis. Edgar Feuchtwanger, Ihre Familie war jüdisch, Sie waren also voll betroffen. Wie haben Sie denn damals den Rassismus konkret persönlich erlebt?
Also zum Beispiel, ich hatte einen Schulfreund, der mich oft eingeladen hat Sein Vater war ja ein sehr bekannter Kunsthistoriker. Und dann hat er mich plötzlich nicht mehr eingeladen, oder fast sozusagen ausgeladen. Und dann hat es sich natürlich dadurch fühlbar gemacht. Wir hatten Dienstmädchen, ich hatte ein Kindermädchen immer, die sehr nah zu mir war. Und dann plötzlich durfte man solche Kindermädchen nicht mehr haben. Das hat also schon einen großen Unterschied gemacht.
Und wie sind Sie denn damit umgegangen? Haben Sie sich neue Freunde gesucht in jüdischen Kreisen?
Ja, also ich hatte schon Freunde auch in jüdischen Kreisen vorher. Ich hatte ein Mädchen, das oft bei uns war, also wie wir beide klein waren. Wir waren oft zusammen. Ich war nicht ohne Freunde deswegen, nein.
Eindrücklich fand ich in Ihrem Buch die Stellen, wo Sie ungefähr als 12-Jähriger über die Konsequenzen der rassistischen Gesetze sinnieren, die die Nazis ersonnen haben, um die Juden auszugrenzen, die Nürnberger Rassegesetze von 1935.
Ich bin Volljude. Ich werde niemals eine Katholikin heiraten dürfen. Wenn man uns überraschen würde, wie wir Hand in Hand auf der Straße gehen, würde man uns wegen Rassenschande zum Tod verurteilen. Ich muss an Arabella denken, mit der wir im Sommer Picknicks am See gemacht haben, als sie und ich klein waren. Wir waren Kinder und ich bin sicher, dass ich sie geliebt habe. Ich denke oft an sie, an ihre blonden Haare, ihre hübsche Nase und die grünen Augen. Ich frage mich, wo sie ist, was sie jetzt macht. Ich würde sie gern wiedersehen. So bin ich also Jude und die anderen verabscheuen mich.
Ein Ausschnitt aus dem Buch »Als Hitler unser Nachbar war« von Edgar Feuchtwanger. Der 89-jährige britische Historiker erzählt in diesem Buch seine Erinnerungen an die Jugend im Dritten Reich. Er hat dieses Buch nicht alleine geschrieben, sondern zusammen mit dem französischen Journalisten Bertil Scali. Es ist letztes Jahr auf Französisch herausgekommen und liegt jetzt auf Deutsch vor. Edgar Feuchtwanger ist der Gast heute in Reflexe hier auf SRF 2 Kultur. Edgar Feuchtwanger, dieses Gefühl, verabscheut zu werden, das Sie beschreiben in Ihrem Buch, das ging ja vermutlich kaum von heute auf morgen. Sie fühlten sich zunächst ja als ganz normalen Deutschen und wurden dann zum Juden stigmatisiert. Wie hat sich das abgespielt?
Vor 1933 war ich vielleicht gar nicht so sehr bewusst, dass ich jüdisch bin. Wir hatten immer katholische Kindermädchen, die waren ganz nah an mir da und die haben Weihnachten gefeiert und so weiter. Und durch die ganze Entwicklung ist man dann viel mehr bewusst worden, dass man jüdisch war.
Diese rassistische Stigmatisierung änderte offenbar auch Ihr Verhältnis zur eigenen Religion.
Das stimmt absolut.
Wie wichtig ist Ihnen denn die Religion heute?
Ach, dann bin ich wieder irgendwie sehr davon abgekommen, denn in England war ich in einer sehr anglikanischen Schule. Meine Frau war ja natürlich Anglikanerin, meine Kinder sind's auch. Also jeder weiß, ich bin jüdisch, ich habe ja den Namen, nicht wahr, den ich nie geändert habe. Und ich mache auch nicht das geringste Geheimnis draus. Aber mit der jüdischen Religion habe ich kaum was zu tun.
Die jüdische Religion, die machte Sie zu einem Außenseiter zur Zeit der Nazis. Was war denn für Sie das schlimmste Erlebnis als Jude?
Das schlimmste Erlebnis war zweifellos die Kristallnacht in 1938, nicht wahr? Wie mein Vater verhaftet wurde, nach Dachau gebracht wurde, seine Bibliothek wurde beschlagnahmt. Ich konnte nicht mehr in die Schule gehen. Das war der Zeitpunkt, wo wir akut gefährdet waren. Also es war lebensgefährlich an dem Zeitpunkt. Und man wusste auch nicht, ob mein Vater je wieder lebend zurückkehrt.
Und wie ein Wunder schon fast, kehrte er nochmals zurück und ihm ist dann, wir kommen später darauf, auch die Flucht gelungen nach Großbritannien. Viele Kinder, die meisten, gingen irgendwann dann in diese Hitlerjugend, trugen diese braunen Hemden, die Armbinden, führten Lager durch, Waldübungen und so weiter an den Wochenenden. Sie nicht. Wie sind Sie damit umgegangen?
Ich war eigentlich froh, dass ich das nicht tun musste, muss ich ehrlich sagen. Das hat mir nicht wehgetan. Ich war froh, ich muss nicht dieses ganze Klimbim mitmachen. Und es war ja so, ich war ja immer noch in der Schule bis 1938. Was ich mitmachen musste, waren die endlosen Feiern, Hitlers Geburtstag, das und jenes, mussten immer stehen lang, das Deutschlandlied, das Horst-Wessel-Lied anhören, den Arm ausgestreckt, also das musste ich alles mitmachen, nicht wahr? Und habe ja dann anfänglich auch also Schulhefte machen müssen, in die ich Hitlers Bild einklebte, und lauter so Sachen, Hackenkreuze malte, das musste ich alles mitmachen.
Viele, die zu den Bedrängten, zu den Opfern gehörten des Nationalsozialismus, verließen Deutschland sehr früh. Thomas Mann, Bertolt Brecht, auch ihr Onkel Leon Feuchtwanger, die gingen ins Exil. Ihre Familie interessanterweise lange, lange Zeit nicht. Warum nicht?
Mit meinem Vater war es so, er hat zweifellos anfänglich die Radikalität der Sache unterschätzt. Das haben ja die meisten, nicht wahr? Dann ist er ziemlich herausgedrängt worden aus seinem deutschen Beruf, aus dem Verlag und so weiter.
Also er war ein angesehener Verleger damals.
Ja, ja, ja. Aber dann ging er ins Jüdische, denn er kam ja aus einer orthodoxen jüdischen Familie. Das Jüdische saß ganz tief in ihm, obwohl er es nicht praktiziert hat, obwohl er seine erste Heirat mit einer Katholikin war und so weiter und so weiter. Es saß tief in ihm. Und dann hat er sich sehr auf dem jüdischen Gebiet betätigt und wurde sehr bekannt, ist in ganz Deutschland rumgereist, hat Vorträge gehalten. Ich kann mich erinnern, sein 50. Geburtstag in 1935 wurde in der jüdischen Presse sehr gefeiert, sein Bild. Und das hat ihm halt irgendwie gefallen und er hat halt gemeint, das geht so weit.
War es auch ein Stück Trägheit, die hier mitspielte?
Natürlich. Es ist ja sein ganzes Leben umzukrempeln und irgendwo hinzugehen, wo man nicht weiß, wo man vielleicht gar nicht die Sprache kann, wo man gar nicht weiß, ob man überhaupt einen Lebensunterhalt verdienen kann und so weiter. Das macht man ja nicht, wenn man meint, es ist nicht absolut nötig. Er glaubte, er könnte sich selbst unter diesen Umständen ein ganz erträgliches Leben gestalten.
Im Februar 1939, kurz vor Kriegsausbruch, ein halbes Jahr vor Kriegsausbruch, sind Sie dann nach England geflohen. Ihr Vater hat Sie damals im Zug bis zur niederländischen Grenze begleitet und ist dann ausgestiegen und zurückgekehrt nach Deutschland. Und Sie beschreiben diese Abschiedsszene in Ihrem Buch sehr eindrücklich.
Mein Vater sagt nichts. Er sieht nach draußen. Meine Hand liegt in seiner Hand. Und sein Gesicht, das sich im Fenster spiegelt, scheint mir plötzlich friedlich. Und ich meine, in seinen Mundwinkeln einen Funken Hoffnung zu sehen. Unsere Blicke treffen sich. Tränen stehen mir in den Augen. Ich schmiege mich an ihn. Dann begleite ich ihn bis zur Zugtür. Ein SS-Soldat kontrolliert seine Papiere. Er fragt ihn kurz, warum er Deutschland nicht auch verlasse wie sein Judensohn, wobei er mit hochmütiger Geste auf mich weist. Mein Vater antwortet nicht. Und ich auch nicht. Ich weiß, dass er in seinem Inneren das erste Mal keine Angst hat. Heute haben wir vor nichts Angst. In einigen Tagen werden wir keine Deutschen mehr sein. Niemals mehr.
Edgar Feuchtwanger, was hat am Ende doch den Entschluss befördert, nun doch fliehen zu müssen?
zweifellos, dass mein Vater ja nach Dachau kam, was ihn ja fast umgebracht hätte und dass also es ganz hundertprozentig klar war, dass es lebensgefährlich war, dass man, wenn man blieb, kann man nicht am Leben bleiben. Das hat man dann schon gemerkt.
Der Vater ging ja dann zurück nach München, als Sie die Grenze überschritten haben und nach England emigrierten. Was ist mit Ihren Eltern dann geschehen?
Ja, meine Eltern waren schon an der Vorbereitung der Auswanderung, nicht wahr? Denn sie hatten ja auch das Visum. Dieses Visum nach England war für die ganze Familie.
Aber warum hat man sie denn vorgeschickt?
Es war so, es gab ja in England viele Familien, die zu der Zeit bereit waren, also Flüchtlingskinder aufzunehmen. Und das ist halt für mich arrangiert worden. Und man hat wohl gemeint, es ist gut, ich komme so bald als möglich nach England. Deswegen bin ich vorausgeschickt worden. Und da hatte ich ja auch großes Glück. Ich war bei sehr netten Familien und ich war nie, wie möchte ich sagen, ein Flüchtlingskind, das vielleicht ein bisschen an der Seite war, denn ich war immer der Neffe von Leon Feuchtwanger. Leon Feuchtwanger war in England sehr berühmt. Da haben die Leute sofort einem ganz anders angeschaut, nicht wahr?
Sie sprechen Ihren Onkel an, Leon Feuchtwanger, den Schriftsteller, der bereits 1933 emigriert ist. Er ging nach Südfrankreich. Er war damals ein vielgelesener Autor, etwa bekannt durch den Roman Jud Süß. Er war deutlich klarer in der Beurteilung der nationalsozialistischen Gefahr als Ihr Vater. Warum?
Er war, also das muss man ihm zugute halten, einer der Ersten, der die Gefahr sehr deutlich sah und sie ja sehr deutlich beschrieben hat in dem Roman, der Erfolg heißt. Der Roman Erfolg wurde 1930 veröffentlicht, war in Deutschland auch ein Bestseller und der macht sich ja über Hitler lustig, nicht wahr? Hitler heißt in dem Roman Rupert Kutzner und ist der Führer der wahrhaft Deutschen. Und mein Vater war ängstlich, muss ich ehrlich sagen. Ich kann erinnern, dass mein Vater mir erzählt hat, er war bei seinem Bruder 1929 in Berlin. Da hat ihm sein Bruder Leon schon Passagen aus dem Buch vorgelesen, das er damals schrieb. Und mein Vater war ziemlich, ihm war das unangenehm. Er hat gesagt, da passiert uns ja was, wenn du das veröffentlichst und so weiter. Also mein Vater war jemand, der nicht provozieren wollte.
Der glaubte, wenn man sich ruhig verhält und sich anpasst, dass man dann irgendwie durchkommt. Und Ihr Onkel Leon Feuchtwanger hat die Bestialität des Nationalsozialismus von Anfang an durchschaut und auch offen angeprangert. Und jetzt interessanterweise war es mit dem Kommunismus unter Stalin völlig anders. 1936 reiste Ihr Onkel Leon Feuchtwanger nach der Sowjetunion, traf unter anderem dort auch den Diktator Josef Stalin, wohnte den Moskauer Schauprozessen bei, diesen inszenierten politischen Prozessen, wo Stalin gegen seine Gegner vorging und dann die grauenhaften Säuberungen mit Millionen von Opfern initiierte. Und Leon Feuchtwanger kehrte zurück, schrieb danach einen Reisebericht, wo er die Sowjetunion sehr positiv beurteilte und Stalin lobte. Wie ist nun dies zu erklären?
Privat dem war er nicht ganz so lobend wie in dem Buch. Aber es war zweifellos so, dass er es fehl eingeschätzt hat und dass er meinte, irgendwie sei die russische Revolution sozusagen ein Aufklärungsprojekt wie die französische. Das war zweifellos der Fall und dass er sich da vollkommen geirrt hat.
Hat Ihr Onkel jemals bereut, diesen Bericht geschrieben zu haben?
Das hat er dann schon bereut, ja, sicher, sicher. Aber was noch dazu kommt, war natürlich, man muss die Lage, es war ja 1937, nicht wahr? Und es schien, als ob nur Stalin Hitler entgegentreten würde. Also die Westmächte machten Appeasement, England und Frankreich haben nichts getan. Der Einzige, der was zu tun schien, war Stalin, was natürlich in gewisser Beziehung auch falsch war, denn er hat ja dann den Molotow-Ribbentrop-Pakt gemacht und erst später ist er Hitler entgegengetreten.
Also dieser Molotow-Ribbentrop-Pakt, das wäre die Aufteilung Polens dann, die zur Auslösung des Zweiten Weltkriegs dann geführt hat.
Ja, genau.
Edgar Feuchtwanger, Ihnen ist die Flucht gelungen, Ihnen und Ihrer Familie. Sie sind dann in den 40er Jahren, 1943 bis 1944, sogar noch in die britische Armee eingetreten. Sie haben Kriegsdienst geleistet für Großbritannien gegen die Nazis. Was bedeutete es für Sie als Jude nun, gegen den Diktator, gegen den ehemaligen Nachbarn in den Krieg zu ziehen?
Also damals war ich dann vollkommen umgestellt. Also Deutschland, Hitler war der Feind, also vor allem Hitler und das narzisstische Deutschland. Und also ich war froh, dass ich dagegen was tun konnte, wenn es auch nur wenig war.
Sie wurden dann Historiker an der University of Southampton. Sie haben zahlreiche Bücher dann auch über deutsche Geschichte geschrieben, gerade auch über die neuere deutsche Geschichte. War das für Sie auch eine Form der Verarbeitung des Unrechts, das Sie erleben mussten in Ihrer Kindheit und Jugend?
Eigentlich ist es dazu gekommen, dass ich über deutsche Geschichte schrieb, weil, möchte ich sagen, das wurde von mir gewünscht, von den Studenten, auch von meinen Kollegen. Wir müssen über Deutschland, in den 60er Jahren wurde das ein sehr wichtiges Thema, nicht wahr? Jeder wollte über Hitler wissen, was los war, wie das alles war und so weiter. Und dafür war ich natürlich sehr exponiert. Und dann wurde mir es halt nahegelegt, du musst über Deutschland schreiben, denn you know about it at first hand, sozusagen.
Sie haben einen großen Teil des 20. Jahrhunderts als Zeitzeuge erlebt. Sie sind dabei Opfer geworden der Hitler-Tyrannei. Sie haben sich dann als Historiker mit der Geschichte, den Gründen eben dieses Leides, auseinandergesetzt. Zum Schluss die Frage, Edgar Feuchtwanger, wäre das, was Sie erlebt haben, wieder möglich?
Man kann nur hoffen, nicht, aber manchmal gibt es Ereignisse, bei denen man meint, kommt das alles wieder, wie man ja im Moment sieht mit den ganzen Schwierigkeiten mit Russland und so weiter. Also, dass man einfach annehmen kann, wir sind jetzt irgendwie in viel schöneren Gefilden sozusagen, das kann man ja nie, nicht wahr? Was in der Geschichte passiert, kann man nicht wissen, kann man nicht voraussehen.
Edgar Feuchtwanger, besten Dank für das Gespräch. Sie hörten Reflexe hier auf SRF 2 Kultur mit dem 89-jährigen deutsch-britischen Historiker Edgar Feuchtwanger. Die Passagen aus Edgar Feuchtwangers neuem Buch «Als Hitler unser Nachbar war», das vor kurzem im Siedler Verlag erschienen ist, hat Vincent Leitersdorf gelesen. Mein Name ist Felix Münger.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.